Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Rahmen hier der Chemnitzer Linux-Tage. Und das sieht man eigentlich selten, dass am Samstag so viele Leute in den Vorlesungssälen sitzen. Ich hoffe, ich kann Ihnen heute irgendwas zeigen, das Sie auch mit nach Hause nehmen können. Und vor allem in Bezug auf Virtualisierung auf dem Shared-Root-Cluster auch etwas noch mitnehmen werden. Zunächst einmal, die Realität einer Lösung, die liegt eigentlich in ihrer Einfachheit. Kompliziert bauen kann jeder. Und deswegen kommt es eigentlich auch darauf an, dass man, wenn man schon von Virtualisierung spricht, möglichst die Systeme nicht verkompliziert, sondern eine einfache Lösung sich zusammenlegt, die dann auch genau das macht, was man braucht und möglichst gut zu warten ist. Das Konzept dabei ist die Virtualisierung auf drei Ebenen. Und zwar wird das gemacht, um typische Anforderungen im Rechenzentrum zu adressieren. Diese Anforderungen, die Sie hier sehen, die werden Sie sicherlich die einen oder anderen schon mal über den Weg gelaufen sein. Zunächst einmal sollte man betrachten, dass eine Lösung im Rechenzentrum grundsätzlich nicht mit Single Point of Failures ausgestattet ist. Das heißt, keine Komponente in der ganzen Infrastruktur sollte einen Ausfall des Gesamtsystems bedeuten. Und folgedessen wird man im Rechenzentrum alles möglichst redundant auslegen und doppelt vorhalten, um eben hier einen Single Point of Failure zu bekämpfen. Das Gleiche gilt natürlich auch für ein Minimum Median Time to Repair. Das heißt, falls wirklich mal was passiert mit dem System, möchte man ein System sehr schnell auch wiederherstellen können. Das bedeutet vor allem, dass man irgendwie versucht, die ganze Intelligenz natürlich an einem Ort zu zentrieren und zu bündeln, sodass man eigentlich die Datensicherung auf diese Komponente beschränken kann. Und folgedessen, sollte es zu einem Fehler kommen, Komponenten sehr schnell austauschen kann und dann auch wieder mit der Funktionalität verbinden kann, die ursprünglich dafür vorgesehen war. Insgesamt zielt es natürlich darauf hin ab, dass eine hohe Verfügbarkeit angestrebt werden soll. Und diese hohe Verfügbarkeit ist natürlich umso wichtiger, wenn hier auf einer Maschine mehrere virtuelle Maschinen laufen, dann natürlich dann, falls hier irgendwas ausfallen sollte, natürlich mehrere Dienstleistungen in der Regel davon betroffen werden. Und das ist natürlich umso fataler. Um das entgegenzuwirken, wird man natürlich auch versuchen, ein gewisses Maß an Desastertoleranz einzupflegen und vor allem auch für den Recovery-Fall möglichst Konzepte sich parat zu legen. Ebenfalls spielt die Performance eine entscheidende Rolle. Man stelle sich nur vor, auf einer Maschine werken plötzlich unterschiedliche Services. Es ist natürlich hundertprozentig wichtig, dass man sicherstellt, dass alle diese Services genauso schnell laufen und performant sind, wie es auch in den Anforderungen des Benutzers natürlich gerecht wird. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man sehr viele Server zusammen clustert bzw. virtualisiert, dass man natürlich auch die Kontrolle darüber behält und möglichst an einem zentralen Ort, den sogenannten Single Point of Control, auf diese Maschine natürlich dann Einfluss nehmen kann und sie konfigurieren kann. Was nützt es, wenn man sehr viele Maschinen virtualisiert und man hat dann natürlich nichts gespart in der Administration? Es soll natürlich dann auch mit der Zeit einfacher werden, die ganze Geschichte zu warten. Was natürlich auch wichtig ist, und das ist auch ein bekannter Grund für die Virtualisierung, man möchte ein System haben, das dann mit der Zeit den Anforderungen, die man hat, mitwachsen kann und folgedessen auch in Punkt der Skalierbarkeit natürlich nicht so schnell an die Grenzen stößt und genau das bietet, was man momentan braucht, zu dem Geld, was man momentan bereit ist, dafür auszugeben. Insgesamt sollen durch Virtualisierung und auch durch Clustering die Ressourcen, die einem bereitstehen, natürlich optimal ausgeschöpft werden. Und vor allem auch hat man hier oftmals damit zu kämpfen, dass mit der Zeit sich die Anforderungen wandeln und man natürlich dann bestrebt ist, wieder zu optimieren und entsprechend umzuverteilen, sodass dann letztendlich die vorhandenen Ressourcen wieder optimal ausgelastet sind. Und natürlich, und das ist oftmals auch sehr wichtig, muss man natürlich auch einen Mittelweg finden, der zu dem jeweiligen Geldbeutel passt. Und natürlich wäre es interessant, wenn man High-End-Technologien auch für ein kleines Geld im Rechenzentrum einsetzen könnte. Bei der Gelegenheit darf ich gleich sagen, falls irgendwelche Fragen auftreten, zögern Sie bitte nicht, die gleich zu stellen. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, beziehungsweise dann ans Ende des Vortrages zu legen, falls es sich da besser beantworten lässt. Wie könnte eine optimale Umsetzung aussehen? Auf dieser Grafik, die Sie hier sehen, sehen Sie ein Konstrukt aus Clusterknoten. Die sind hier dargestellt. Also diese einzelnen Kästen hier kann man sich als einzelne Server vorstellen, wie auch schon im Kasten drin steht. Und diese Server würde man idealerweise für verschiedene Aufgaben jetzt definieren. Zum Beispiel könnte man auf einer Infrastruktur sich vorstellen, dass ein Server beispielsweise für die Oracle-Datenbank zuständig ist. Ein anderer Server stellt beispielsweise irgendwelche Netzwerk-Shares bereit als eine Art NAS-Server. Wieder ein anderer könnte vielleicht eine Instanz von SAP beherbergen. Oder man hat hier irgendwelche Web-Services drauf laufen oder noch irgendwelche ganz andere Sachen oder auch sogar gemischt. Man könnte auf einen Server natürlich auch mehrere Dienste parallel fahren. Und das erreicht man im Endeffekt, indem man hier auf drei Ebenen virtualisiert. Auf der Grundlage muss man sich die Storage-Virtualisierung denken. In heutigen Rechenzentren wird man zunehmend eigentlich ein SAN vorfinden. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, die Festplatten, die in den lokalen Servern vorhanden sind, zunehmend in der SAN zu verlagern. Das heißt, den Speicherplatz, den man für seine Applikationen und Services zur Verfügung hat, wird man zunehmend auch in SAN legen, dass man hier eine zentrale Stelle hat, in der man den Speicherplatz dann definieren kann. Man will eigentlich bei dieser ganzen Virtualisierung eigentlich nur eines erreichen. Man möchte granulieren und möglichst sich irgendwelche Rädchen zurechtlegen, an denen man drehen kann. Und möglichst so drehen kann, dass gerade das erreicht wird, was man momentan haben möchte und nicht zu viel gekauft wird oder zu viel Ressourcen in die Infrastruktur reingesteckt wird, was man nicht benötigt. Das ist hier möglich, indem man dieses System, was hier unten als Storage zur Verfügung steht, natürlich erstmal einfach auslegen kann und schrittweise bei Bedarf erweitern kann. Festplatten werden auch mit der Zeit immer günstiger und es macht Sinn, dass man diese Technologie immer schrittweise kauft und mit dem Fortschritt auch hier einhergeht. Die ganzen Server hier werden durch das OpenShared Root Projekt von der Firma ATEX zusammengehalten. Das ist ein Open-Source-Projekt, was man auch auf der Webseite open-sharedroot.org sich ansehen kann, entsprechend Dokumentation findet und einen Source-Code herunterladen kann. Und dieses Projekt ist in gewissermaßen ein Framework, um eine Unix-Technologie in den Linux-Bereich hineinzubekommen, nämlich das sogenannte Single-File-System-Image. Bei dieser Technologie handelt es sich im Wesentlichen darum, dass man bemüht ist, diese ganzen Server nicht als einzelne Maschinen zu definieren, sondern letztendlich diese ganzen Server als ein einziges Root-File-System zu fahren. Das bedeutet im Konkreten, es ist nicht mehr notwendig, zum Beispiel beim System-Update auf jedem einzelnen Server diese Schritte durchzuführen, sondern man kann letztendlich da alle das gleiche Root-Dateisystem benutzen, auf einem Server sich connecten und egal welchen ich hiervon nehme, könnte ich hier die Pakete updaten und letztendlich wäre es für den kompletten Cluster gültig. Woher kommt das? Jeder Server verwendet das gleiche Root-File-System, sieht die gleichen Konfigurationsdateien, sieht natürlich die gleichen Anwendungsdaten. Das heißt, man kann hier mit einem Wisch gleich alle Konfigurationen für den gesamten Cluster erledigen. Realisiert wird es dadurch, dass nicht nur hier unten ein geshared Storage zur Verfügung steht, sondern man muss natürlich darauf auch noch eine weitere Ebene drauflegen, nämlich ein Cluster-Dateisystem. Im Falle von GFS oder OCFS2 hat man hier nämlich die Möglichkeit, ein Locking zu betreiben und folgedessen können alle Server natürlich gleichzeitig auch Daten lesen und schreiben zugreifen. Es wird hierbei sichergestellt, dass im Clusterverbund jeweils nur ein Server dann jeweils zur gleichen Zeit Zugriff auf die Ressource hat wenn der Schreibzugriff beendet wurde, diese dann auch wieder für die anderen freigibt. Insgesamt wird dadurch, dass mehrere Server zu einem Clusterverbund verbunden werden, eine hohe Verfügbarkeit erreicht. Denn es ist nämlich so, dass die einzelnen Dienste hier über einen Cluster-Manager gesteuert werden. Das heißt, es wird konstant überwacht, welche Dienstleistung auf welchem Server läuft. Und falls ein Server ausfallen sollte, wird diese Ressource einfach auf einen anderen Cluster-Knoten übertragen. Das heißt, sollte dieser SAP-Server hier ausfallen, diese Oracle-Datenbank hier ausfallen, wäre es möglich, zum Beispiel einen weiteren Server zu definieren, auf das dann die Applikation umswitchen kann. Wenn man Konzepte fährt, die auch die verminderte Leistungsfähigkeit des restlichen Clusters ausreichend dimensioniert, hat man die Möglichkeit, mit sogenannten N+X-Clustern hier eine Performance aufrechtzuerhalten, die den Client-Anforderungen jederzeit entspricht. Man hält dann hierbei eben weitere Server im Clusterverbund verfügbar, die eben einen Ausfall von einem Server dann abfangen würde. Auf der anderen Seite hat man natürlich eine weitere Virtualisierungsform. Das heißt, wir haben jetzt bis jetzt zwei Virtualisierungsformen entdeckt. Einmal auf der untersten Ebene die Storage-Virtualisierung. Das heißt, den Speicherplatz kann ich virtuell betrachten und dynamisch anpassen. Auf der anderen Seite habe ich hier die Server, die ich eigentlich beliebig umverändern kann. Und auf der anderen Seite kann ich auf dieser Plattform natürlich dann auch Paravirtualisierung oder Applikationsvirtualisierung betreiben. Was versteht man hierunter genau? Unter der Applikationsvirtualisierung versteht man Konzepte beispielsweise wie das Linux Virtual Server Konzept, wie es zum Beispiel bei Apache zum Einsatz kommt. Das heißt, Man hat im Endeffekt einen Load Balancer, der eine Ressource, der eine Anfrage eines Clients auf verschiedene Ressourcen auf diesen Servern verteilt und entsprechend auch ein Monitoring durchführt, welcher von diesen Servern momentan noch in der Lage ist, überhaupt irgendwelche Daten auszuliefern. Auf der anderen Seite hat man natürlich die Möglichkeit, dass man auf diesen Serverplattformen eine Paravirtualisierung betreibt, zum Beispiel über Xen. Das hat folgenden Vorteil. Man überlege sich, bei Virtualisierung hat man einen gewaltigen Nachteil, nämlich falls ein Server ausfallen würde, werden die ganzen Maschinen davon betroffen. Es macht also aus diesem Grund durchaus Sinn, wenn man mehrere Server zueinander clustert und entsprechend, wenn hier drauf Xen läuft, natürlich auch für ein Failover sorgt. Das heißt, sollte ein Server ausfallen, wird sofort diese Ressource, die hier vorhanden war, auf einem anderen Server wieder neu gestartet und wäre hier bald wieder verfügbar. Was kann man sich hierbei jetzt denken? Es wäre zum Beispiel möglich, dass man auf Basis von OpenShared Root sich eine Infrastruktur schafft, die aus diesen Servern hier besteht. Und auf diesen Servern würde man dann wiederum eine Paravirtualisierung mit Xen einrichten. Und darauf wiederum wäre es möglich, einen weiteren Shared Root Cluster zu betreiben, der dann quasi in der virtuellen Maschine ebenfalls das gleiche Konzept verfolgt. Man hätte dann quasi das OpenShared Root Konzept auf zwei Ebenen eingeführt. Einmal auf den physikalischen Servern, um eine hochverfügbare Xen-Plattform zu betreiben und dann nochmal in diesen virtuellen Maschinen, um eben eine Multifunktionsplattform zu bieten für verschiedene Services, die näher in der Cluster-Konfiguration definiert werden können. Die Basis des Ganzen, das Sysdesh-Root-Prinzip, möchte ich im Nachfolgenden erklären. Und zwar, hier hat man zum Beispiel ein Problem mit der Skalierbarkeit, das adressiert wurde. Man kennt es, dass eigentlich oftmals Ressourcen A nach dem Geldbeutel entschieden werden. Das heißt, man hat ein bestimmtes Budget für ein Projekt zur Verfügung und dieses Budget möchte man ausnutzen und kauft sich entsprechend die Hardware, um den Anforderungen gerecht zu werden. Aber man kennt es natürlich, dass diese Anforderungen sich auch sehr schnell wandeln und es kann durchaus sein, dass in einem halben Jahr schon der nächste Server benötigt wird, weil einfach die Ressourcen nicht mehr ausreichen. Es ist natürlich klar, wenn eine andere Serverinfrastruktur dann plötzlich benutzt werden muss, dass man Daten zum Beispiel migrieren muss, man muss Konfiguration auf dem anderen Server nachziehen. Man hat insgesamt Arbeit damit, wenn man das System quasi erweitern möchte. Und das womöglich nicht nur einmal, sondern viele Male. Und gerade wenn man es auch im Unix-Bereich betrachtet, hat man oftmals das Problem, dass der Wachstum von einer Maschine zur nächsten nicht sehr granular ist. Man wird am Anfang wahrscheinlich erstmal anfangen, den Arbeitsspeicher weiter auszubauen. Manchmal ist es möglich, noch weitere CPUs hinzuzunehmen. Aber irgendwann ist die Grenze erreicht und man muss die nächstgrößere Maschine nehmen. In manchen Bereichen ist das wirklich nicht granular möglich. Im Unix-Bereich kennt man es, dass man eigentlich dann die nächste gleiche Maschine hinstellen muss. Und diese gleiche Maschine hat meistens dann schon viel mehr Ressourcen, Kapazität zur Verfügung, als dass man überhaupt momentan bräuchte. Das heißt, man muss momentan dann Geld ausgeben für die erweiterten Ressourcen, obwohl man es eigentlich noch gar nicht im Einsatz bräuchte. Hingegen ist es möglich, wenn man auf drei Ebenen virtualisiert, dass man sich die Ressourcen viel feiner verteilen kann und auch viel feiner verändern kann. Nämlich wäre es zum Beispiel möglich, wenn man plötzlich einen Engpass in der I/O-Performance hat, dass man einfach diese Komponente, und zwar die Verbindung des SANs, anpasst und erweitert, indem man beispielsweise einen weiteren Pfad für das Fiber-Channel-Netzwerk hinzufügt. Genauso wäre es natürlich möglich, wenn die Server-Performance nicht ausreicht, dass man den Cluster einfach um weitere Knoten erweitert. Und ebenfalls wäre es natürlich möglich, dass man weitere Festplattenkapazität im SAN hinzufügt und an dieser Stelle dann auch wieder etwas drehen kann. Insgesamt hat man es dadurch erreicht, dass man an sehr kleine Änderungen machen kann und sehr granular das System skalieren kann. Einfach aus diesem Grund heraus, weil man versucht, zu abstrahieren und die einzelnen Aufgaben möglichst zu virtualisieren. Das heißt, sowohl auf dem Storage, im Storage-Bereich als auch auf dem Servern kann man hier virtualisieren und dann auf dieser Plattform basierend wäre es dann möglich, mit Paravirtualisierung dann die einzelnen Maschinen zu fahren, die man haben möchte. Wie kommt man nun zu diesem Distributed Root-Konzept? Das möchte ich auch nun in der nächsten Folie kurz erklären. Und zwar, prinzipiell werden viele Applikationen im Enterprise-Umfeld grundsätzlich mal als HA-Dienst gefahren. Das bedeutet im Folgenden, dass mehrere Knoten zur Verfügung stehen. Diese Knoten sind meistens limitiert auf eine Zahl unter 16. Und auf diesen Knoten läuft normalerweise eine Applikation, die sich überwacht, beziehungsweise von anderen Knoten überwacht wird, über ein sogenanntes Hard-Beating. Das heißt, es wird festgestellt, ob der Knoten noch vorhanden ist und ob die Applikationen darauf laufen. Und falls diese nicht mehr vorhanden sind, findet ein sogenanntes Failover statt. Das heißt, es wird geschaut, welcher Server noch verfügbar ist und die Applikation wird dann auf diesen Server verlagert. Beispielsweise, wenn dieser hier ausfallen sollte. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Ressourcen, die im SAN liegen, natürlich auf dem anderen Knoten auch verfügbar sein müssen. Verwendet man hier beispielsweise ein Extended-3-File-System, hat man hier Probleme. Nämlich, da es kein Cluster-Dateisystem ist, wird man auf dem anderen Knoten zunächst erstmal ummounten müssen, um hier einen vollen Lese-Schreibzugriff zu erreichen. Dieser Ummount-Prozess dauert a. erstmal eine Zeit. Zweitens ist es nicht gesagt, dass die Ressource nicht noch vom ersten Knoten so gesperrt ist, dass man es gar nicht ummounten kann. Es kann ja immer noch sein, dass dann das Mounting fehlschlägt. In diesem Fall kommt es natürlich zum Problem, weil der Server ist weg und die Ressource und die Applikation kann auf dem anderen Server nicht live genommen werden. Des Weiteren hat man natürlich das Problem, dass diese einzelnen Server natürlich über lokale Konfigurationen verfügen. Das heißt, dieses Symbol hier soll die lokalen Festplatten ausdrücken. Und darin ist ja jedes Mal ein eigenes Betriebssystem enthalten. Und dieses eigene Betriebssystem muss natürlich auch entsprechend gewartet werden. Und man muss zusehen, dass alle Clusterknoten einen gleichen Stand der Version haben von den Applikationen und auch von der Cluster-Technologie. Und natürlich muss man dafür sorgen, dass die Konfiguration auf allen Knoten identisch ist. Wäre natürlich fatal, wenn zum Beispiel ein Webserver auf einem anderen Knoten nicht die gleichen Daten oder nicht die gleiche Konfiguration hätte und dann plötzlich zum Beispiel eine Seite nicht ausgeliefert wird. Weiterhin hat man natürlich das Problem, dass man diese ganzen Knoten administrieren muss und selbst im Zeitalter von Distributed Shells ist es natürlich immer wieder problematisch, weil bei der Administration irgendwas schiefgehen kann. Es könnte zum Beispiel sein, dass auf einem Knoten die RPM-Datenbank sich etwas verhakt hat und man kann dann zum Beispiel ein Update auf 10 von 16 Knoten durchführen, aber auf 6 Knoten bleibt es vielleicht hängen und dann muss man zusehen, dass man das noch manuell löst und dann hat man wieder das Gefrickeln zu tun und das muss ja eigentlich auch nicht sein. Was hat man sich also gedacht? Man hat sich gedacht, dass man zunächst einmal das Problem der Mount Points adressiert, indem man Cluster-Dateisysteme einsetzt. Diese Dateisysteme sind nicht neu, die gibt es im Unix-Bereich schon sehr lange und werden hier erfolgreich eingesetzt und deswegen ist es auch kein Wunder, dass diese Technologie dann auch im Linux-Bereich den Einzug gefunden hat. Was macht man hier? Man hat zwar immer noch die lokalen Festplatten mit der einzelnen Konfiguration, aber man sorgt diesmal dafür, dass die Daten auf einem Cluster-Dateisystem vorliegen und alle Server hier gleichzeitig einen Lese- und Schreibzugriff auf die Daten haben. Und im Falle von einem Failover kann man hier sicherstellen, dass zumindest die Daten, die dem Client ausgeliefert werden, konsistent sind und vor allem auch immer tagaktuell sind. Nachteil ist bei dieser Konstellation immer noch, dass die Konfiguration auf allen Knoten identisch gehalten werden muss, was natürlich ein Aufwand ist. Ebenso, wenn man ein System updatet, hat man hier immer noch das Problem, dass man es schrittweise durchführen muss, was oftmals auch problematisch ist, wenn man nur ein gewisses Maintenance-Window zur Verfügung hat und in diesem Zeitraum zum Beispiel nicht der komplette Cluster updatebar ist. Dann muss man dann zum Beispiel ein Subcluster bilden und den einen Teilbereich am einen Tag updaten und den nächsten Bereich des Clusters am darauffolgenden Tag zum Beispiel. Was könnte man jetzt machen? Man könnte den HA-Cluster mit gesharedem Cluster-Dateisystem natürlich mit einem Single-System-Image verbinden. Das würde bedeuten, dass jetzt nicht nur die Daten auf einem Cluster-Dateisystem liegen und von allen Knoten gesehen werden, sondern dass man auch das komplette Betriebssystem vom SAN aus bootet, und zwar das gleiche Root-File-System auf allen Knoten. Durch diese Technologie ist es natürlich möglich, wenn ich auf einen einzelnen Cluster-Knoten mich verbinde und dort ein Update installiere, dass dieses Update dann sofort gültig ist für alle anderen Cluster-Knoten auch. Was muss ich machen? Im Prinzip muss ich nur den Cluster neu starten und es wird dann die geänderte Version sofort aktiv. Es entfällt natürlich auch das Problem der Cluster-Konsistenz, weil das eigentlich von einem Cluster-Dateisystem abgenommen wird. Im Prinzip bietet die Virtualisierungsschicht des Cluster-Dateisystems hier den Vorteil, dass ich mich nicht mehr darum kümmern muss, die einzelnen Datenbestände nachzuziehen zwischen den Servern. Das macht eigentlich das System vollkommen automatisch und ich habe damit nichts mehr zu kämpfen. Der Nachteil bei diesem System ist, dass Cluster-Dateisysteme in der Regel nicht ganz so performant sind wie lokale Dateisysteme. Das liegt daran, dass natürlich Cluster-Dateisysteme einen gewissen Overhead haben, dadurch, dass sie das Locking untereinander abstimmen müssen. Ist klar, dass wenn ein Server momentan eine Datei schreibt, dass diese Information auf dem Cluster verteilt werden muss und alle anderen Clusterknoten müssen ihr okay geben, dass quasi diese Datei momentan nicht geöffnet ist und dass der Schreibzugriff gemacht werden kann. Das wird über ein sogenanntes Login-Netzwerk abgebildet und diese Kommunikation ist eine Einbuße, die sich aber leicht wieder ausgleichen lässt, indem man eben mehrere Knoten verwendet und eine parallele Datenverarbeitung ermöglicht und über einen Load Balancer quasi die Anfragen auf einzelne Knoten verteilt, um eben dieses Locking auch zu reduzieren. Die Skalierbarkeit von einem solchen System ist natürlich auch deutlich größer, als wenn man herkömmliche Systeme betrachtet. Es ist klar, dass wenn ich hier nur ein einziges System zu pflegen habe, dass ich, egal wie viele Knoten ich letztendlich hier oben hinzufüge, letztendlich nur den Administrationsaufwand habe von einem einzigen Server. Man stelle sich vor, 20 Server genauso einfach zu verwalten wie einen einzelnen Server, das ist doch eigentlich der Traum von jedem Admin. Und ehrlich gesagt ist dieser Traum schon lange in Erfüllung gegangen, eben nur im Unix-Bereich. Und diese Technologie haben wir eben jetzt im Linux-Bereich auch aufgebaut. Und ich denke, das ist ein gewaltiger Fortschritt, was gerade die Enterprise-Infrastrukturen anbelangt. Was ist die Grundlage? Basis vom Distance Shared Root Cluster ist momentan ein Enterprise-Linux-System, beispielsweise Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Linux Enterprise Server. Das bedeutet aber nicht, dass andere Distributionen nicht auch möglich wären. Beispielsweise ist es auch möglich, durchaus zum Beispiel CentOS zu verwenden. Das heißt, alle Red Hat-kompatiblen Distributionen sind durchaus ebenfalls möglich. Und es ist auch möglich, da der Source Code verfügbar ist, entsprechende Pakete aufzubauen für andere Systeme. Man stelle sich zum Beispiel vor, dass Debian, da es ja im Serverbereich sehr weit verbreitet ist, hier eigentlich ideal eine Grundlage bieten würde, um quasi GFS auch dort zu einem Shared Root Cluster zusammenzubauen. Das Problem an dieser ganzen Sache ist natürlich, dass solche Technologien sehr stark aus der Wirtschaft auch geprägt werden und sehr stark bei der Entwicklung auch davon abhängt, welche Features letztendlich der Kunde, der auch dafür bezahlt, letztendlich welche Features er in einem Produkt sehen möchte. Und diese Features sind momentan leider so auch ausgelegt, dass es meist in die Richtung geht, dass ein System vollständig herstellerzertifiziert ist. Das heißt, momentan wird man versuchen, einen Stack aufzubauen, das von der Applikation bis zum Betriebssystem herunter natürlich Enterprise-Merkmale besitzt. Aber im Prinzip ist es eigentlich portabel auf beliebige Linux-Systeme. Die einzelnen Knoten booten dabei vom SAN. Das heißt, normalerweise verfügen die einzelnen Knoten über keine lokalen Festplatten oder wenn sie über lokale Festplatten verfügen, werden diese nur für temporäre Daten oder für Swap zum Beispiel benutzt. Und die eigentliche Intelligenz von den einzelnen Servern liegt dabei im SAN. Und das SAN hat dann eine eigene Boot-Partition und eine eigene Shared-Root-Partition. Die Boot-Partition wird verwendet, um die Server anzubooten, um letztendlich ein Miniatur-Cluster zu laden, der dann es ermöglicht, das GFS-Dateisystem, ist ein Cluster-Dateisystem von Red Hat, um dieses eben zu mounten und dann letztendlich ein Switch-Root auszuführen, um das eigentliche Betriebssystem danach zu ziehen. Da ist einiges an Know-how drin und deshalb ist auch das Initial RAM Disk von unserer Lösung deutlich größer als beim herkömmlichen System, weil hier beispielsweise auch zahlreiche Treiber eingebunden werden, um auf Eisgase zum Beispiel zuzugreifen oder um Fiber Channel Adapter zugänglich zu machen. Als Basis dient von dem eigentlichen Shared Root ein Cluster-Dateisystem. Hier kann man beispielsweise Global File System einsetzen. Es geht aber auch, wie es hier steht, NFS. Das heißt, man kann auch einen günstigen Cluster aufbauen, indem man sich zum Beispiel einen NFS-Server hinstellt und auf diesen NFS-Server das geshared Root File System vorhält. Weitere Möglichkeiten, die aus der Community kommen, sind beispielsweise auch DRBD-Lösungen. Durch das Shared Root wird, wie ich schon ausgeführt habe, dann letztendlich ein Miniatur-Linux geladen. In diesem Miniatur-Linux sind auch schon die Cluster-Konfigurationen enthalten und diese Cluster-Konfigurationen werden verwendet, um den ersten Miniatur-Cluster aufzuziehen und der zieht dann letztendlich den Hauptcluster nach sich, um der dann auf das eigentliche geshared Root-File-System zugreift. Dazu ist natürlich notwendig, dass in diesem Initial RAM Disk und in der Cluster-Konfiguration erweiterte Boot-Informationen vorhanden sind. Dazu zählt beispielsweise die Information, welche Netzwerkschnittstelle verwendet werden soll, um den Cluster aufzubauen. Nämlich ist es klar, dass der Cluster natürlich wissen muss, welche Schnittstellen er zur Verfügung hat und wie er mit den anderen Clusterknoten spricht. Und da diese Informationen natürlich feststehen müssen, es könnte natürlich sein, dass zum Beispiel ein neuer Clusterknoten einfach fehlerhaft ins Netzwerk reingesteckt wird, der soll er nicht sofort eine Aufgabe übernehmen, für die er nicht gedacht ist. Und aus diesem Grund muss das statisch eingetragen werden in Form von MAC-Adressen. Des Weiteren ist ein wichtiger Bestandteil von einem Shared Root Cluster die Context Dependent Path Names und die Symbolic Tools. Was versteht man darunter? Letztendlich ist auf diesem Shared Root Cluster eine eigene Datenstruktur zu finden, der nennt sich CDSL Tree. In diesem CDSL Tree werden einige hostabhängige Dateien vorgehalten, beispielsweise zum Beispiel die Netzwerkkonfiguration. Jeder Clusterknoten verfügt natürlich über eigene Netzwerkkonfiguration, über einen eigenen Hostnamen und diese Informationen müssen natürlich unterschiedlich sein zwischen den Knoten und das wird abgespeichert in einem eigenen Verzeichnis auf der Festplatte und über symbolische Links wird auf diesen Verzeichnissen dann zugegriffen und letztendlich die Pfade, wo man normalerweise diese Konfigurationsdateien im System finden würde, die ändern sich nicht. Das heißt, für jemanden, der sich mit Red Hat-Systemen auskennt, der kann sich zum Beispiel auf diesem System genauso bewegen, als ob es eine eigene Single-Maschine wäre, die er schon zigmal installiert und konfiguriert hat. Das heißt auch, für jemanden, der dann später auf diesem System arbeitet, er weiß eigentlich gar nicht, dass er auf dem Cluster ist und hat natürlich den Vorteil, dass man hier nicht gesondert schulen muss. Erweiterungen sind natürlich auch durch so ein Konzept möglich und zwar zielen die meistens in Richtung Backup bzw. Datenhaltung ab und ermöglichen zum Beispiel Application Serverless Backup, verschiedene Desaster-Toleranz-Szenarien oder auch Cluster-Clones oder Snapshots von den Dateisystemen. Darauf werde ich im Nachfolgenden nochmal kurz kommen. Grundlage, habe ich schon gesagt, ist ein Cluster-Dateisystem, in diesem Fall GFS, aber es funktionieren noch andere, wie zum Beispiel OCFS2, was momentan noch in der Entwicklung ist bei uns, aber demnächst auch folgen wird, weil wir natürlich auch die Codebasis verbreitern wollen, auf das Shared Root prinzipiell anwendbar ist. Das Global File System wurde 1995 an einer Universität in den USA gegründet, nämlich der University of Minnesota. Und aus diesem Projekt ist dann später die Sistina Inc. Hervorgegangen. Und zwar hat man nämlich gemerkt, dass sehr viele Unternehmen Interesse an dem Global File System hatten. Man hatte versucht, eben ein kommerzielles Projekt daraus zu machen. Am Anfang war GFS absolut Open Source, es wurde aber später ausgekoppelt und es gab dann eine Closed Source kommerzielle Fassung davon. Diese wurde dann durch Aufkauf von Red Hat wieder der Community zur Verfügung gestellt und die neuesten Versionen sind dann auch wieder Open Source und die Weiterentwicklung ist so auch gesichert. Momentan liegt die Version 6.1 vor von GFS 1. GFS 2 ist kurz in den Startlöchern, wird auch schon teilweise eingesetzt, um Cluster zu betreiben. Allerdings ist die Stabilität von diesem System momentan noch nicht als stabil zu kennzeichnen und wir empfehlen auf jeden Fall auch, dass momentan noch GFS 1 verwendet wird. Der Vorteil von dem Global File System ist auf jeden Fall, dass es sich hierbei um ein vollwertig POSIX-kompatibles File System handelt. Das heißt, für die Applikation selbst ist es eigentlich sehr transparent. Die Applikation weiß im besten Fall überhaupt nicht, dass es auf dem Cluster-Dateisystem abgelegt wurde und kann wie normal auch auf seine Daten dann zugreifen. Wichtig ist natürlich, dass die Applikation selber schon wissen sollte, dass sie geclustert ist, weil natürlich entweder die Applikation selber für Clustering sorgen muss oder die Konfiguration, die der Administrator auf dem System macht, natürlich dem Folge tragen muss, weil es muss natürlich gesehen werden, dass man eine Active-Active oder Active-Passive Konfiguration natürlich dann einrichtet. Direct.io und Async.io sind auch noch eine Besonderheit vom Global File System, was wenige Cluster-Dateisysteme bieten. Diese Zugriffsart wird verwendet vor allem von Datenbanken. Was macht es? Es wird hierbei im Wesentlichen die Betriebssystemebene ausgeblendet und die Applikation selber hat nahezu Vollzugriff auf das File System und kann hier natürlich dann selber seine Daten so legen, wie es gerade braucht. Bekannter Vertreter von diesem Methode ist beispielsweise Oracle. Als Log Manager wird im Hintergrund eingesetzt der Distributed Log Manager. Der ist mittlerweile sehr stabil und über mehrere Jahre hinweg jetzt schon als bewährt erkannt worden. GFS ist aber prinzipiell so modular aufgebaut, dass man einzelne Teilbereiche durchaus ändern kann und ersetzen kann. Aber der Distributed Log Manager ist momentan de facto Stand der Technik. Was auch interessant ist, man kann das GFS-Dateisystem im Online-Fall vergrößern. Insbesondere ist es natürlich interessant, wenn man irgendwann an seine Kapazitätsgrenzen stößt, vielleicht auf Storage-Ebene das System erweitert und dann muss man natürlich auf Server-Ebene das Dateisystem ebenfalls vergrößern. Und hier ist es dann möglich, mit GFS das im Online-Fall zu machen. Das heißt, man muss seine Applikation nicht herunterfahren und den Server kurzfristig in den Wartungsmodus versetzen, sondern man kann wirklich an den Live-Daten dann letztendlich das System vergrößern. Und es wurde auch wirklich produktiv getestet, das ist zuverlässig. Über die Context-Dependent Pathnames habe ich bereits gesprochen. Weiterhin sollte man vielleicht erwähnen, dass weitere Features wie Access Control Lists oder Quotas von GFS prinzipiell unterstützt werden. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, wie es im Web-Services-Bereich üblich ist, Quotas zu setzen auf der DAI-System-Ebene oder auch erweiterte Attribute zu vergeben, wie zum Beispiel SE-Linux es erwartet, um beispielsweise im direkten Kontakt mit dem Internet für weitere Sicherheit zu sorgen. Wichtig bei dieser Betrachtung ist, wenn man ein Feature nicht unbedingt braucht, ist es interessant, wenn man dieses Feature einfach deaktiviert beim Global File System, weil natürlich dann intern bestimmte Algorithmen dann auch unterbunden werden und die Performance des Systems gesteigert werden kann. Weiterhin interessant ist natürlich auch Multipath. Über ein Device-Mapper Multipath ist es möglich, dass man eine redundante Verbindung an das SAN-System vorhält und verschiedene Links zu einem Pfad zusammenfasst. Das ist mit dem Global File System auch möglich und auch zu empfehlen. Wenn man sich betrachtet, was noch mit diesem System möglich ist, habe ich vorhin schon gesagt, dass verschiedene zusätzliche Applikationen auf eine solche Virtualisierungsschicht natürlich zugreifen können. Und mit einem Enterprise Copy ist es zum Beispiel möglich, Application Serverless Backup zu fahren von einem solchen Cluster-System. Was versteht man darunter? Im Prinzip wird von einem Cluster-System, das Daten im SAN vorhält, ein Snapshot gezogen. Und dieser Snapshot wird von einer externen Ressource, ohne ein Cluster zu belasten, quasi auf einen Tape-Library geschoben. Entsprechend sind dann Agents vorhanden in der Software, um das weiter zu verteilen. Interessant ist, dass diese Technologie ebenfalls wie der Shared-Root-Cluster vollkommen frei zur Verfügung steht und im Gegensatz zu manch kommerziellem Vorbild hier genauso gut die Dienste eigentlich leistet. Und Communix Enterprise Copy ermöglicht es auch, dass komplette Clusterabbilder abgespeichert werden, was man zum Beispiel auch für Disaster Recovery verwenden könnte. Und hier werden nicht nur die blanken Daten gesichert, sondern auch sogenannte Metadateninformationen. Mit diesen Metadateninformationen ist beispielsweise gemeint die Clusterkonfiguration, wie viele Knoten habe ich jetzt darin. Und letztendlich ist es damit auch möglich, einen sogenannten Bare Metal Restore zu machen. Das heißt, ich habe dann wirklich frisch vom Werk einen neuen Server, auf dem keine Daten vorhanden sind. Und es ist möglich, dann aus diesem Bare Metal wieder einen kompletten Cluster wiederherzustellen, weil man die Informationen beispielsweise auf eine andere Disk kopieren kann, beziehungsweise auf ein Target Z zum Beispiel umleiten kann. Und es ist dann auch möglich, diese Informationen on the fly zu verändern. Das heißt, es wäre damit auch möglich, beispielsweise aus einem Server zum Beispiel ein Clusterabbild zu machen mit 20 Servern. In diesem Fall ist ein Disaster Recover mal kurz dargestellt. Auf der einen Seite hat man einen GFS-Cluster, der auf seinen Datenbestand im SAN zugreift, nicht nur die Daten für den Nutzer, sondern auch das Betriebssystem selber, wie wir vorhin kennengelernt haben. Davon wird ein Snapshot gezogen auf Server-Ebene oder wie die meisten Enterprise-SAN-Systeme es auch ermöglichen, direkt auf zum Beispiel dem Storage-System selber. Und dieser Snapshot wird zum Beispiel dann auch auf ein anderes Volume, das zum Beispiel in einer anderen Branchenabschnittszone oder im anderen Rechenzentrum liegt, übertragen. Das kann alles COM-EC durchführen. Wo ist sowas interessant? Beispielsweise könnte man sich vorstellen, man hat irgendwo einen Webservice und auf diesem Webservice arbeiten sehr viele Entwickler. Es ist natürlich klar, dass Entwickler mitunter Fehler machen und es ist ratsam, dass die Entwicklungen nicht direkt am Live-System vorgenommen werden, sondern an einem Testsystem. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass man von einem bestehenden Cluster-System einfach den Datenbestand klont und ein Shadow-Cluster aufbaut. Dieser Shadow-Cluster muss im Gegensatz zum Hauptsystem natürlich nicht hochverfügbar ausfallen. Man kann beispielsweise ein 20-Knoten-Cluster hernehmen und kann jetzt aus diesem 20-Knoten-Cluster einen Single-Server klonen, der aber ein exaktes Abbild von dem System darstellt, auf dem die Entwickler genauso arbeiten können wie auf dem Cluster selber. Das hat einen Vorteil, dass natürlich die Entwickler ein nahezu identisches Testsystem zur Verfügung haben und natürlich viel besser ihre Applikationen dann anpassen können. Genauso wäre es natürlich denkbar, dass man ein Cluster-System, das produktiv im Einsatz ist, einfach sichert und klont und dann mit einem Shadow-Cluster dann wieder fahren lässt, um dann zum Beispiel auf einen alten Datenbestand Data Warehousing zu betreiben. Das heißt, alte Daten, die gesammelt wurden, zu verarbeiten. Und es ist natürlich möglich, mit einer solchen Art und Weise auch eine lokale Kopie, einen sogenannten Local Clone herzustellen, was es dann ermöglicht, dass beispielsweise eine Sicherung jede Nacht durchgeführt wird auf ein anderes Device Und wenn ein Administrator zum Beispiel einen gravierenden Fehler macht und das System dann folgedessen nicht mehr bootbar wäre, wäre es möglich, einfach auf den Local Clone zuzugreifen, der ein identisches Abbild dann wäre. Was natürlich auch interessant ist, gerade bei großen Firmen, und hier wird es maßgeblich eingesetzt, dass man irgendwo sich ein Mastercluster definiert. Dieser Mastercluster ist kein Cluster in dem Sinn, sondern zum Beispiel ein Single-Node-Cluster, das heißt eine einzige Maschine, die zwar die Konfigurationsdateien und die Pakete so enthält, wie letztendlich der Produktivcluster es haben sollte, aber letztendlich nur eine Maschine ist. Und dieser Cluster könnte dann zum Beispiel ausgerollt werden auf eine beliebige Anzahl von Clustern, und man kann während diesem Ausrollprozess die Konfiguration dynamisch anpassen. Das heißt, man hat ein Single-System, und diesem Single-System sagt man mit Commit C, es soll geklont werden auf ein neues Cluster-System, dann bietet man an, wohin es geklont werden soll. Und man hat jetzt die Möglichkeit, also am Single-System ein 20-Knoten, 30-Knoten-Cluster zu klonen, ohne dass man neue Arbeit reinstecken muss. Es kann völlig automatisiert stattfinden. Interessant ist sowas natürlich auch, wenn man Datenreplikation betreiben möchte und zum Beispiel den Cluster, den man einmal schon aufgebaut hat im Rechenzentrum, einfach duplizieren möchte, dann braucht man eigentlich nur die gleiche Hardware-Konstellation im anderen Rechenzentrum nochmal aufzubauen und hat jetzt die Möglichkeit, durch Clones diesen Cluster auf der anderen Seite sofort ebenfalls aufzubauen mit der identischen Konfiguration. Und wenn man auf SAN-Ebene beispielsweise dann nochmal die Daten abgleicht, wäre es sogar möglich, hier den gleichen Datenbestand auch wirklich zeitgleich in beiden Rechenzentren zu betreiben. Im einfachsten Fall lohnt sich schon, eine solche Möglichkeit einzusetzen, um beispielsweise gegen Feuer gewappnet zu sein und im lokalen Rechenzentrum in verschiedene Brandabschnitte seinen Cluster aufzuteilen. Als Beispiel habe ich die Messe München dabei. Die haben einen solchen Shared-Root-Cluster im Einsatz, auf dem virtualisiert wird, und sie betreibt damit 70 Internetauftritte. Die Zahl mag etwas gering klingen, aber man muss sich überlegen, welche Messen beispielsweise in München betrieben werden. Da ist zum Beispiel die Systems allen voran, und auf diese Seiten ist natürlich auch ein enormer Ansturm und ist vor allem zu Messezeiten. Und da muss natürlich auch sichergestellt sein, dass man eine Infrastruktur sehr schnell auch erweitern kann. Für diesen Fall hat man in der Regel dynamisch schon Server vorliegen, und im Fall, dass eben mehr Leistung benötigt wird, schiebt man die einfach ins Blade Center mit hinein und hat jetzt die Möglichkeit, beispielsweise die Ressource sofort durch Booten in den Clusterverbund mit aufzunehmen und kann hier kurzfristig auch Lasten ausgleichen. Ebenfalls interessant ist natürlich, dass gerade bei Internetauftritten der Wachstum sehr stark ins Gewicht fällt. Eine Infrastruktur, die man heute aufbaut, ist vielleicht im nächsten Jahr schon doppelt so groß auszulegen. Und es ist natürlich wichtig, dass man hier auch eine Möglichkeit findet, um eine Infrastruktur dynamisch zu erweitern. Das hat man mit so einer Virtualisierung auf drei Ebenen im Shared-Root-Cluster-Fall natürlich erreicht und hat jetzt hier insbesondere auch die Möglichkeit, zum Beispiel ältere Systeme einfach in diesem Cluster weiterzuverwenden. Beispielsweise ist es bei vielen Kunden so, dass SAP-Systeme so ziemlich die Krone aufgesetzt haben und natürlich immer perfekt behandelt werden. Das heißt, für SAP werden die neuesten Server eingekauft, es wird am meisten Zeit dafür investiert. Aber was macht man zum Beispiel, wenn eine neue Servergeneration für SAP eingeführt wird? Was macht man dann mit den alten Systemen? Und da ist natürlich interessant, dass man hier das Recycling anfängt und zum Beispiel die alten Serversysteme in den Clusterverbund einfach mit aufnimmt. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, wenn man hier irgendwo weitere Server zur Verfügung hat, dass man die einfach mit in den Cluster mitnimmt. Und da man hier relativ wenig drehen muss, um den Server in den Cluster live zu nehmen, hat man hier wirklich die Möglichkeit, es einfach reinzustecken und dann reinzubooten und hat mit wenigen Änderungen dann auch seine zur Verfügung stehenden Ressourcen erweitert. Wichtig ist vor allem auch bei der Messe München, dass kritische Systeme wie die Besucherregistrierung selbst auf dem Cluster laufen. Das heißt, wenn man auf die Messe geht, werden die Registrierungsinformationen von einem Clusterdienst bearbeitet, und hier ist natürlich wichtig, dass dieses System nicht ausfällt während der Messezeiten. Es ist natürlich fatal, wenn vor der Messe zahlreiche Besucher darauf warten, in die Messe aufgenommen zu werden, und das Zutrittssystem würde versagen. Es ist natürlich klar, dass dann am nächsten Tag natürlich dann die Pressemeldungen entsprechend da wären. Hier sieht man beispielsweise, wie so eine Architektur aussehen kann und wie leicht man eigentlich durch so ein Clustersystem auch eine sehr gute Struktur in seine IT-Infrastruktur reinbekommt. Und zwar allen voran, ganz klar, ist hier oben das Internet. Das Internet ist normalerweise über redundante Leitungen angebunden. Zuvor hat man natürlich irgendwelche Firewalls und dann stößt man relativ schnell auf Load Balancer. Viele Leute verstehen unter Load Balancer zunächst einmal die Hardware-Komponenten, die man kaufen kann. Es gibt dedizierte Appliances, die nichts anderes machen, als Last, als Anfragen zu verteilen und entsprechend Load zu balancen. Aber in diesem Fall, bei der Messe München, ist es hier keine Hardware, sondern ein eigener Dienst, der ebenfalls auf dem Cluster läuft. Das heißt, hier hat man einen Service, der hochverfügbar auf dem Cluster ist und entsprechend die Anfragen abarbeitet. Auf dem GFS-Dateisystem wiederum werden eigene Cluster definiert, beispielsweise für die Datenbanken, MySQL oder auch für ein Staging-System, was uns für die Entwickler bereitsteht. Dann wird separiert zwischen PHP, Tomcat und den Mail-Servern, wie man es auch von anderen Infrastrukturen her kennt. Aber hier hat man eben die Möglichkeit, dass man jetzt dynamisch sagen kann, okay, momentan brauchen wir einen Stage-Server weniger, aber dafür ist die Anfrage momentan auf unseren Datenbanken zu groß. Das heißt, wir klauen uns mal kurz den einen Server, schieben ihn auf eine andere Cluster-Struktur rauf und können hier dynamisch eigentlich auch ein System dann leicht verändern. Wie funktioniert sowas? Es funktioniert eigentlich nur dadurch, weil die ganze Information im SAN gespeichert wird. Die einzelnen Knoten verfügen, wie gesagt, auf den lokalen Festplatten höchstens über temporäre Dateien und diese sind vollkommen willkürlich und allein dadurch, was man jetzt für dieses System zum Booten hernimmt, kann man durch einen Reboot die Funktion von diesem Server einfach ersetzen und hat hier die Möglichkeit, dynamisch dann quasi einzelne Bereiche zu verändern. Interessant ist jetzt auch, dass zu dieser Infrastruktur ein weiterer Cluster hinzugekommen ist, der als Zen-Cluster ausgelegt ist, auf Basis von Red Hat Enterprise Linux 5 mit Update U1 ist hier ein Xen-System installiert worden, was auf Red Hat fußt und auf dem Shared-Root-Cluster-Konzept und damit hat man neue Möglichkeiten. Zum Beispiel ist es auch möglich, durch solche Systeme temporär ein Cluster teilweise physikalisch, teilweise aber auch virtuell zu betreiben. Man könnte sich zum Beispiel überlegen, dass man jetzt zum Beispiel temporär einen Cluster weit auslagern möchte in eine virtuelle Maschine, um zum Beispiel eine Wartung durchzuführen und anschließend, wenn das gemacht ist, danach wieder die Maschinen zurück auf dem Live-System zu übertragen. Da hat man zum Beispiel hier eine leichte Möglichkeit damit. Oder man hat die Möglichkeit für einzelne Entwickler einfach virtuelle Maschinen zu erzeugen, die ein exaktes Abbild von einem Cluster momentan darstellen und natürlich dann ideale Basis sind für die Erweiterung des Systems. Hier sieht man auch wieder durch das angeschlossene Tape-Device, hier ist natürlich auch wieder COM mit C im Einsatz, um das System jederzeit backuppen zu können. Und auf der anderen Seite haben wir auch eine Grayhead-Überwachung, die im Fall eines Clusters natürlich vonnöten ist. Es ist klar, dass man konstant ein Auge drauf haben sollte, wie die Load auf dem System ist, um auch frühzeitig reagieren zu können, wenn neue Server hinzugefügt werden müssen. Die Grayhead-Überwachung ist dabei basierend auf Nagios und KACD, was sich als beliebtes Combo bei sehr vielen Firmen gezeigt hat. Was war für die Messe München eigentlich so treibend, dass sie sich für so ein System entschieden haben? Naja, zunächst einmal können durch den Einsatz von Linux die Lizenzkosten drastisch reduziert werden. Warum? Weil man für Linux keine Lizenzkosten bezahlt. Und es ist auch so, dass die Betriebskosten durch den Einsatz von Linux drastisch reduziert werden können, weil in der Regel im Vergleich zu Windows-Systemen ein Administrator, gerade auch wenn ein Shared-Root-Konzept gefahren wird, viel mehr Systeme administrieren kann als Linux-Maschinen. Weiterhin ist interessant, dass die Folgekosten natürlich bei Versionsupdates nahezu konstant bleiben auf der einen Seite und sehr gering sind, weil im Prinzip die ganze Arbeit geleistet wird, wenn der Shared-Root-Cluster eingerichtet wird. Initialkonfiguration aufzubauen, das ist die Hauptarbeit. Die weitere Arbeit, um das System zu erweitern, das hält sich eigentlich stark in Grenzen. Wie gesagt, es muss eigentlich nur an wenigen Stellen Änderungen gemacht werden. Für gewöhnlich wird man mit einer Erweiterung des Clusters Pakete updaten, zum Beispiel die Cluster-Infrastruktur selbst. Auf der anderen Seite würde man natürlich dann die Cluster-Konfigurationsdatei in EDC Cluster-Cluster-Conf anpassen, um den neuen Server hinzuzufügen. Und auf der anderen Seite würde man noch gerade einrichten im Server, von welchem SAN-System er jetzt booten soll. Und durch ein Neustarten des Rechners wird er eigentlich dann auch automatisch dann in den Cluster aufgenommen. Das ermöglicht natürlich dadurch, dass man einfach durch Reinstecken eines Servers und dem Server zu booten, ermöglicht es natürlich sehr leicht, das System zu erweitern. Und man hat hierdurch insbesondere die Möglichkeit, ein System dann zu erweitern, wenn man es gerade benötigt. Das heißt, man hat relativ kurzfristig die Möglichkeit, Server hinzuzukaufen und diese einfach reinzustecken, wenn der Bedarf gerade da ist, und muss nicht heute schon Software, Hardware kaufen, die man morgen erst benötigt. Man hat natürlich dann den Vorteil, dass man sich die Initialkosten natürlich deutlich senken kann. Eine Stimme von Martina Ritzer, die Leiterin der Abteilung Webservices bei der Messe München, war damals, dass eben die Betriebskosten auf 35% reduziert werden konnten. Und im Falle von der Messe München war es, dass vorher auch schon Linux zum Einsatz kam, allerdings als herkömmliche Clusterlösung. IPTech ist ein weiteres Beispiel. IPTech ist einer der größten Schweizer Internet-Service-Provider und ist insbesondere spezialisiert auf High-End-Kunden, beispielsweise Banken, die hochverfügbare Datenhaltung wünschen. Es sind sehr, zum Beispiel auch 6 große aus der Telekommunikation als Mandanten auf diesem System. Und hier zeigt sich auch wieder, wieso Virtualisierung auf diese Art und Weise auch Sinn machen würde. Weil gerade im Mandantenbetrieb es wichtig macht, dass alle Mandanten voneinander unabhängig sind, macht es hier zum Beispiel Sinn, Subcluster zu bilden. Ein großer Cluster, der dann wieder in Subcluster unterteilt wird und dann beispielsweise einem Mandanten zur Verfügung gestellt wird. Man erreicht dadurch, dass jeder Mandant natürlich die Leistung bekommt, für die er auch bezahlt. Und man erreicht natürlich auch gewisse aus Datenschutzgründen natürlich auch eine Separierung des Systems. Und wenn man sich jetzt auch betrachtet, dass man über virtuelle Maschinen mit Xen hier auch Subcluster als virtuelle Maschinen hochziehen kann, hat man hier auch den gewaltigen Vorteil, dass man eben auch Mandanten, die jetzt nicht die großen Anforderungen am System haben, einfach staffelt und auf einem System betreibt und folgedessen dann auch zwar HA-Lösungen bieten kann, auf der anderen Seite natürlich auch seine Infrastruktur besser ausnutzt. Momentan läuft bei IPTech die Cluster-Software im Shared-Root-Betrieb ununterbrochen, seit 4 Jahren eigentlich fehlerfrei. Sollte man immer machen im IT-Bereich. Ist natürlich auch klar, dass Cluster-Systeme prinzipiell hier starken Vorteil bieten, weil je mehr Server letztendlich eine Dienstleistung anbieten, desto besser ist es eigentlich, weil im Failover-Fall eben immer noch weitere Server zur Verfügung stehen oder eine Applikation darauf failovern kann. Hier sieht man auch mal kurz als Beispiel, wie die IT-Infrastruktur bei IPTech aussieht. Und hier wird man natürlich auch wieder erkennen, dass hier 2 Rechenzentren letztendlich geplant wurden. Man hat hier eine ähnliche Aufteilung mit den Routern bzw. Load Balancern. Und man hat natürlich hier unten wieder das große Heer an Servern.
Abwürfen, total. Wir brauchen ein paar Minuten zum Umbauen. Besten Dank dem Vortragenden. Und ich denke,